Ja, also einen schönen guten Morgen von mir, auch an alle, die online sind. Ich freue mich, dass der Saal so gefüllt ist und online sind sicherlich auch einige. Deshalb herzlich willkommen von mir. Wir haben heute Familiengottesdienst, das heißt auch die Kinder sind mit dabei. Ich freue mich auch sehr. Ja, und wir feiern heute oder haben heute den ersten Advent. Jetzt meine erste Frage an die Kinder. Erstmal, was bedeutet denn Advent? Hat jemand eine Idee? Silas, dann? Advent? Man bereitet sich vor auf Weihnachten. Genau, sehr gut. Hier noch eine Idee. Advent, was könnte das bedeuten? Hier, bei den anderen Kindern? Adventskalender, richtig? Ja, wir brauchen einen Adventskalender. Ne? Wir freuen uns auf Weihnachten. So, was ist denn die Bedeutung vom Wort Advent? Ankunft. Danke, genau. Ankunft. So, und worauf warten wir denn zu Weihnachten? Wir warten auf unseren Herrn. Wir erinnern uns daran, dass Jesus als kleines Kind in die Welt gekommen ist. Genau, daran erinnern wir uns. Wir warten auf Weihnachten natürlich, aber Weihnachten, da feiern wir, dass Jesus als kleines Kind in die Welt gekommen ist. Aber dabei denken wir auch noch an etwas anderes. Na, wir erinnern uns, dass Jesus als kleines Kind in die Welt gekommen ist. Aber woran denken wir noch für uns als Christen? Genau, dass er wiederkommen wird. Jesus hat versprochen, er wird wiederkommen und uns zu sich holen. Und wir freuen uns darauf. Meine Frage dazu ist, bist du eigentlich dazu bereit? Bist du bereit, dass er wiederkommt? Und hast du dich schon darauf vorbereitet? In vielen Bereichen unseres Lebens ist es immer wieder notwendig zu prüfen, ob alles in Ordnung ist, ob alles gut läuft. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht war auch einer von euch letzte Woche beim Zahnarzt. Ja? Also manchmal muss man ja auch prüfen, ob alles, ne, ob alle Zähne gesund sind und ob alles so in Ordnung ist. Ja, manchmal muss man so ein Gesundheitscheck beim Arzt durchführen. Tja, in der Schule, was gibt denn da? Was gibt denn in der Schule, um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist? Timo, was gibt denn da? Ja, und was macht der Lehrer ab und zu, damit er ein bisschen kontrolliert, ob alles in Ordnung ist? Manchmal gibt's auch Noten, ja? Manchmal gibt's auch Klassenarbeiten. Es gibt immer mal Wege, man muss irgendwie prüfen, ob alles in Ordnung ist und ob alles gut läuft. Ja, und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, manchmal ist es auch beim Auto wichtig zu prüfen, ob alles in Ordnung ist. Das ist mal eine Frage an Stefan, was muss man da machen? So ungefähr alle 3 Jahre, was gibt's denn da? Eine Hauptuntersuchung, genau, ne? Anders gesagt, auch TÜV. Ne? Man muss immer mal prüfen, ob das Auto gut fährt und ob alles in Ordnung ist. Ja, und meine Frage ist, bist du eigentlich bereit, deinem Herrn zu begegnen? Und wann hast du denn das letzte Mal geprüft, ob in deinem Leben alles in Ordnung ist? Wann hast du denn das letzte Mal einen Glaubens-TÜV unternommen? Ich würde sagen, heute ist es Zeit für einen Glaubens-TÜV. Und der Lernvers für die Kinderstunde im Dezember, ne, also für diejenigen, die es nicht wissen, die Kinder müssen jeden Monat in der Kinderstunde einen Bibelvers auswendig lernen. Und in diesem Bibelvers geht es darum, unser Glaubens zu prüfen, unser Glaubensleben zu prüfen. Und ich habe mir gedacht, dass es sicherlich auch gut wäre, wenn nicht nur die Kinder sich diesen Vers merken, sondern aber auch die Größeren. Keine Sorge, der Bibelvers ist auch nicht so schwierig und auch nicht so lang. Und dazu möchte ich gern mit euch ein Experiment machen und euch eine Methode zeigen, wie man sich Bibelverse richtig gut einprägen kann. Aber keine Sorge, wir machen ein Experiment, ja, aber ihr dürft alle ruhig sitzen bleiben. Ich brauche nur eure Vorstellungskraft. Ich hoffe, ihr seid dazu bereit. So, es geht los. Seid ihr bereit? Ja. Okay, also, wir gehen alle in Gedanken in die Bibliothek, im Gemeindehaus. Tja, wer weiß, wo die Bibliothek ist? Kennt einige die Bibliothek? Waren schon einige in der ersten Etage in der Bibliothek? Ja, also es gibt einige Hände hoch. Einige kennen, wo die Bibliothek ist. Ich habe mir gedacht, okay, es wissen nicht alle, wo die Bibliothek ist, deshalb habe ich euch ein Bild mitgebracht. Also erste Etage, ganz hinten rechts, so sieht's aus. Das ist die Bibliothek. In der ersten Etage, Gemeindesaal, also Gemeinde, in der Gemeinde. So, hier stehen ein paar Bücher rum und so, man kommt näher ran und auf dem Schreibtisch erkennt man man geht näher ran zum Schreibtisch und da erkennt man eine, was ist denn das? Eine Schriftrolle. Also in unseren Gedanken, das ist jetzt nur ein Bild, ne, aber in Gedanken muss man sich vorstellen, das ist eine richtig alte Schriftrolle. Und dann sieht man drin, dass es noch ein Bild gibt. Und auf dieser Schriftrolle gibt es noch ein Bild. Erkennt denn jemand dieses Bild? Das ist nämlich genau die Klagemauer in Jerusalem. Ja, also man kann sich im Gedanken vorstellen, es gibt so diese alte Schriftrolle und drin gibt es ein schönes Bild von der Klagemauer in Jerusalem. Vielleicht waren einige von euch auch schon mal dort, dann könnt ihr euch das noch besser im Kopf vorstellen. Ne? Da kann man sich das richtig gut vorstellen, wie es dort aussieht. Genau, mit diesem Ort und mit diesem Bild kann man sich schon das Bibelbuch merken. So, ich habe euch das alles erzählt. Hat jemand eine Idee, um welches Buch es sich handeln könnte? Gibt's eine andere? Timo? Warum denn das? Bist du drauf gekommen? Weißt es nicht, ne? Also, Klagelieder. Ne? Man kann sich das gut merken, weil diese Schriftrolle, das erinnert uns auch an eine Geschichte mit Jeremia. Die Kinder hatten das auch in der letzten Zeit, in der Kinderstunde, gab es auch die Geschichte von Jeremia und mit dieser Schriftrolle, die der König verbrannt hat. Ja? Und diese Klagemauer erinnert uns an diese Klagelieder, die Jeremia geschrieben hat. Genau. Ja, für euch zur Information, ich habe in der Gemeinde die 66 biblischen Bücher versteckt an verschiedenen Orten. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mich fragen. Also in Gedanken. Und dort sind die Klagelieder. So. Wir tauchen in dieses Bild hinein, in Gedanken. Wenn es euch hilft, könnt ihr auch gerne die Augen zuschließen. Und wir entdecken an dieser Klagemauer eine ganz alte, aber besonders große Oma, die aus ihrer Tasche eine ganz kleine Mini-Rose hält. Und sie nimmt diese Rose und legt sie an die Klagemauer. Ja, also diese zwei Wörter sind nicht willkürlich ausgesucht. Ich erkläre euch, die haben eine Bedeutung. Diese ganz große alte Oma, das Wort Oma steht für die Zahl 3. Jede Zahl, nach einer Methode, hat jede Zahl ein Bild. Und warum denn das? Man kann sich ein Bild viel, viel besser im Kopf merken als reine Zahlen. Dann können wir schnell durcheinander. Bilder bleiben viel besser hängen. Also, wir sehen diese Zahl 3, die steht für die Oma. Und die ist ganz groß, die Oma ist ganz groß, weil diese 3 das Kapitel ist. Ja, das ist das Bild fürs Kapitel. Also Kapitel 3, Klagelieder Kapitel 3, das haben wir schon. Und dann diese ganz kleine Rose, die sie an die Klagemauer hinlegt, das steht für das Wort 40, für die Zahl 40. Und da diese Rose klein ist, denken wir daran, das ist dann die Versnummer. Genau, also Klagelieder 3, Vers 40. So, wir schauen uns diese riesige Oma an mit der kleinen Rose Und wir merken, dass diese Oma ganz schön zittert. Und sie friert. Und ihr ist es wirklich kalt. Ja? Und die Lippen zittern und die Zähne zittern und Sie können was so hören. Und dann könnten wir so uns vorstellen, dass man wie wenn man so zittert. Und das ist der Anfang unser erstes Wort, weil unser erstes Wort heißt prüfen. Ja? Vielleicht sind Sie verschnupft, dann prüfen. Das ist das erste, das Prüfen. Na, der Oma ist jetzt richtig kalt und sie friert und prüfen. Das ist das erste Wort. Und dann greift sie nochmal in ihre Tasche. Sie greift nochmal in ihre Tasche und dann kommt ein Woll, also verschiedene Wollfäden raus. Ein, zwei, viel. Viele Wollfäden kommen raus und es gibt so viele Wollfäden, die am Ende dass die kleine Rose verschwindet darunter. Ja, also sie hat ganz viele Wollfäden aus ihrer Tasche herausgebracht. Diese Wollfäden führen uns zur nächsten Wortgruppe. Die Wolle steht nämlich für das Wort wollen. Wollen wir unsere Wege? Und diese viele Wollfäden sind ganz viele kleine Wege. Ja? Man kann sich so vorstellen, da sind ganz viele Wege. Wir hatten in unserem Lied auch, ne, es gibt viele Wege auf dieser Welt. Deshalb also viele Wege. Aber einer führt natürlich zu Christus. Also, das erste Wort war prüfen. Und dann wollen wir unsere Wege. Und dann plötzlich erschreckt sie und du hörst ein lautes Denn aus ihrer Handtasche springt zuerst einen kleinen Hund heraus. Verfolgt von einem grün hässlichen Frosch. Und das führt uns zu nächsten Wort. Das Wort Hund ist das Zeichen für das Und. Ne? Für das Und. Und Frosch, mit Frosch können wir uns das Wort erforschen merken. Ne? Und das erforschen. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber ihr werdet das schon verstehen. Okay. Und dann, Und dann rennt der Hund hinter der Oma hinterher und die Oma dreht sich schnell um. Das ist das Wort, sie kehrt um, sie wendet sich um, sie kehrt um und rennt zum Kreuz am Golgatha. Sie kehrt um zu dem Herrn. Sie kehrt um zu dem Herrn. So, und jetzt haben wir es schon geschafft. Wir wiederholen alles zusammen. Der Bibelvers, in welchem Buch? Klagelieder, Kapitel 3, Vers 40. So, das erste Wort war prüfen. Das zweite mit der Wolle. Wollen wir unsere Wege. Ne? Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Genau. Und umkehren zu dem Herrn. Wir werden das nachher noch ein letztes Mal wiederholen, aber vielleicht könnt ihr euch das damit gut merken. Mit dieser Methode ist es möglich, sich viele Bibelverse zu merken, die auch länger im Gedächtnis bleiben. Wer mehr wissen möchte zu dieser Methode, dem empfehle ich die 365 Bibelvers-Challenge mit Frank Bossart und Florian Wurm. Florian Wurm ist ein Gedächtnis-Weltmeister und hat sich damit ganz viele Sachen auswendig, hat so viele, sehr viele Sachen auswendig gelernt. Ihr findet auch den Link auf einem Handout, also auf ein paar Blätter, die werde ich dann am Ende am Ausgang zu mitnehmen, hinlegen. Und vielleicht, wenn jemand mehr damit machen möchte, ist es vielleicht ein guter Vorsatz für das neue Jahr. Ab Januar. Genau. So, ein paar Gedanken jetzt zu diesem Bibelvers. Damals schrieb Jeremia dieses Buch wahrscheinlich aus Jerusalem, während oder kurz nach dem Fall Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahr 586 vor Christus. Er konnte sehen, wie das Gericht Gottes sein Volk hart getroffen hat und er klagte, weil das Volk nicht auf die Vorwarnung der Propheten gehört hatten. Sie hatten einfach nicht zugehört, einfach nicht gehört und nicht machen wollen, was die Propheten gesagt hatten. Und sie waren nicht umgekehrt. In diesem dritten Klagelied leidet zunächst Jeremia. Er ist hoffnungslos. Er ist kraftlos. Denn auch die Gerechten müssen die Route des Zornes Gottes erfahren. Das lesen wir im Vers 2. Auch die Gerechten müssen leiden. Und er klagt. Ab Vers 21 ändert sich aber seine Denkweise gewaltig, weil er an Gottes Barmherzigkeit und Erbarmen denkt. Hier finden wir die bekannten Verse 22 und 4, bis 24, die lese ich euch, das Kapitel 3. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Das ist auch ein Entschluss, das ist seine Entscheidung. Ich will auf ihn hoffen, auch wenn die Lage, die Situation sehr schwierig ist. Und ab Vers 31 sehen wir, dass der Herr nicht auf ewig verstoßen wird, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Dennoch hatte Gott eine gerechte Grundlage für sein Gericht, die Jeremia in den Versen 33 bis 37 beschreibt und auch bekennt. Und damit wir unseren Lernvers besser verstehen können, möchte ich ihn in seinem Kontext nochmal lesen. Genau, das heißt, ich möchte noch die Verse Klagelieder 3, die Verse 37 bis 42 lesen. Wer ist es, der da sprach und es geschah? Und der Herr hat es nicht geboten? Kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Böse und das Gute hervor? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Was beklagt sich der Mann über seine Sündenstrafe? Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Lass uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Wir haben die Treue gebrochen und sind widerspenstig gewesen. Du aber, du hast nicht vergeben. Ja, und danach, im weiteren Verlauf dieses Klageliedes, können wir sehen, dass Jeremia weiter trauert und dann gibt es eine Beschreibung von seiner persönlichen Verfolgung und als Schluss ein Gebet um Gottes Vergeltung. Was können wir heute aus diesem kurzen Bibelvers lernen und wie können wir es anwenden? Wie kannst du es anwenden? Es ist auf der einen Seite sehr einfach, es ist sehr kurz, aber auf der anderen Seite kann es auch sehr herausfordernd sein. Ich möchte dir und euch zwei Schritte mitgeben. Schritt 1, prüfen und erforschen. Also führe einen Glaubenstüff durch. Diese zwei Verben haben im Hebräischen eine stilistische Funktion. Das ist so ein Parallelismus. Ne? Zwei Worte, die eigentlich das Gleiche sagen wollen. Das zweite dient dazu, das erste zu bekräftigen, zu betonen. Im ersten Schritt geht es also darum, eine Bestandaufnahme zu machen. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, seine Wege zu prüfen. Du kennst sicherlich das größte Gebot in der Bibel. Und da drehe ich mich hier zu der Jugend. Kennt jemand so das größte Gebot in der Jugend? Wie sieht's so aus? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Genau, mit deinem ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Genau. Wir finden diesen Bibelvers Matthäus 22, 37 bis 39 unter anderem. Es gibt natürlich auch andere Bibelstellen dazu. Und das zweite, was gleich ist, das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand. Und das zweite Gebot, genau, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und daraus können wir auch drei Punkte entnehmen, drei Hauptbereiche ableiten. Unsere Beziehung zu Gott. Wie sieht denn deine Beziehung zu Gott aus? Wie hat sich deine Beziehung in den letzten, sag mal so, letzten 3 Jahren entwickelt? Und bist du eigentlich im Glauben gewachsen? Das wollen wir uns mal näher anschauen. Zuerst mit deinem ganzen Herzen. Ist deine Liebesbeziehung zum Herrn rein? Welche Sünden hast du in den letzten 3 Jahren aus deinem Leben entfernt? Und mit welchen Sünden hast du aktuell zu kämpfen? Welche Sünden musst du heute unter Kontrolle bekommen? Es ist unangenehm, darüber nachzudenken. Aber es ist wichtig. Ich möchte euch dazu 2 Tipps geben. Man könnte zum einen auch manchmal, also auch eine Sündenliste führen und überlegen, okay, was sind denn die Sünden, die ich immer wieder tue? Ne? Also zum Beispiel Ungeduld, Zorn, Wut, Geschrei oder Unbeherrschtheit. Oder es kann auch Lüge sein. Oder. In der Bibel findet man ganz viele Listen von verschiedenen Sünden. Ja, man kann auch sich seine eigene Sündenliste schreiben und daneben ein Datum aufschreiben, zu wissen, okay, wann mache ich denn immer wieder diese Sünde? Und bewusst dafür zu beten, dass Gott mir hilft, diese Sünde zu beherrschen, unter Kontrolle zu bekommen. Durch seinen Geist. Ja, und dann wird man auch sehen, dass nach und nach eine Veränderung geschieht. Und das zweite Tipp, das Wort Gottes im Herzen bewahren. Es geht also hier darum, auch Bibelverse auswendig zu lernen. Warum sage ich das? Wenn man mit einem Sünder zu tun hat und man hat einen Bibelvers gelernt, dann hat man es direkt parat im Kopf und man kann es direkt anwenden, um diese Sünde nicht nochmal zu tun oder sich zu beherrschen. Also mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Jetzt ist hier meine Frage, ist deine Seele satt nach Gott? Wie hat sich deine persönliche Zeit mit Gott in den letzten Jahren entwickelt? Wo hat dein geistliches Leben an Tiefe gewonnen? Vermisst du Zeit mit Gott? Oder hast du genug Zeit für ihn? Vielleicht müsstest du etwas aus deinem Leben streichen, um mehr Zeit mit Jesus verbringen zu können. Wie liest du in deiner Bibel? Denkst du auch darüber nach? Oder liest du schnell und dann machst du das Buch zu und dann geht's weiter? Denkst du über das Gelesene nach? Und wie betest du? Ja, das sind alle Bereiche, die für die unsere Seele, unsere Beziehung zu Gott ganz wichtig sind. Und das dritte, mit deinem ganzen Verstand. Was tust du, um deine Beziehung zu Gott zu vertiefen? Welche Erkenntnisse hast du in der letzten Zeit gehabt? Vielleicht hast du in der Bibel etwas gelesen, einen Predigt gehört, ein gutes Buch gelesen oder aus einem Podcast was gehört, eine Zeitschrift, eine christliche Zeitschrift etwas gelesen oder ein Gespräch gehabt und du hast gedacht, oh, das ist wichtig, das müsste ich machen. Ja, ist aber dabei geblieben und ist nichts geschehen. Na, was machst du, um diese Erkenntnisse anzuwenden? Und womit pflegst du und nährst du deinen Verstand, deinen Geist? Siehst du sehr viel fern? Oder wie viel Zeit verbringst du am Handy, bei den sozialen Medien? Oder gibt es vielleicht ungesunde Beziehungen? Ja, wie ernähren wir unseren Verstand? Was machen wir denn daraus? Das sind ganz viele Fragen, die ich euch jetzt stelle. Wenn ihr jetzt denkt, boah, das sind mir viel zu viel. Ich habe ein Handout, ein Blatt für euch vorbereitet mit diesen Fragen. Könnt ihr am Ende mitnehmen oder online auch herunterladen. Moment. Genau. Beziehung zum Nächsten. Das wollen wir nochmal uns kurz anschauen. Wie haben sich deine Beziehung zu, in deinem Umfeld entwickelt? Hast du Konflikte lösen können? Vergebung erfahren oder vielleicht sogar Versöhnung erlebt? Welche Beziehungen müsstest du heute in Ordnung bringen? Was ist jetzt dran? Ist die Frucht des Geistes in dir reifer geworden? Ihr kennt sicherlich Galater 5, 22, 23. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Wie haben sich diese Früchte oder diese Frucht des Geistes in dir entwickelt? Bist du ein liebevollerer Ehemann geworden, eine liebevollere Ehefrau? Bist du geduldiger mit deinen Kindern geworden? Bist du freundlicher auf Arbeit geworden? Oder regst du dich immer so schnell auf? Lebst du in Frieden mit allen Geschwistern deiner Gemeinde? Das sind nur ein paar Fragen. Ja, man könnte die Fragen noch erweitern und viel mehr sagen. Aber wie sehen die Beziehungen zum Nächsten aus? Und der letzte Punkt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, beziehungsweise zu mir selber. Es ist auch wichtig, dass wir uns selber auch nicht vergessen. Wie kümmerst du dich um dich selber? Wie ist dein Umgang mit deinem Körper? Thema Ernährung, Trinken, Kleidung, Bewegung, Schönheit, Arztbesuche, genügend Schlaf, etc. Ja? Ruhetag, dass man auch Zeit nimmt, um wieder zur Ruhe zu kommen und nachzudenken. Bei all diesen Fragen kannst du immer überlegen, was hat sich in der letzten Zeit entwickelt? Was hat sich in der letzten Zeit getan oder geändert? Und wie sieht es jetzt aus? Was ist jetzt dran? Woran müsste ich arbeiten? Was müsste ich jetzt machen? Was sind meine Ziele und wie möchte ich sie umsetzen? Möchtest du vorankommen im Glauben? Welche guten Gewohnheiten will ich in meinem Leben einüben, damit Jesus in mir immer sichtbarer wird? Ja, das ist unser Ziel, dass Jesus sichtbarer wird in mir. Für die Kinder habe ich auch ein Blatt vorbereitet. Genau, also ich zeige euch mal. Genau, das sieht so aus für die Erwachsene. Werde ich draußen dann zur Verfügung stellen. Und für die Kinder, genau, habe ich auch eine kleine Tabelle vorbereitet. Für die, die schon lesen und schreiben können, das ist schon am besten. Ihr könnt euch immer überlegen, was hat mich heute bewegt? Was habe ich heute erlebt? Das wäre hier die erste Spalte. Was hat mich heute bewegt? Was habe ich erlebt? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Ja, war ich vielleicht traurig? War ich vielleicht wütend? War ich stolz oder traurig etc.? Ich habe hier noch ein paar Beispiele geschrieben. Wie habe ich darauf reagiert? Und was sagt Gott dazu? Wie hat Gott mein Verhalten gefunden? War mein Verhalten eigentlich eher positiv oder eher negativ? Und wenn das negativ war, Daumen nach unten, dann kann ich ja überlegen, was kann ich eigentlich tun, um mein Verhalten zu verbessern? Ja, das ist so eine kleine Hilfe, die man regelmäßig auch machen kann, und dass man dadurch auch sein Verhalten, auch an seinem Verhalten, an seinem Charakter arbeiten kann und Gott darum dabei auch um Hilfe zu bitten. Genau. Ja. Es ist für jeden Christen das ultimative Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Wir lesen in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Ansicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das Leben mit Gott ist dynamisch. Denn Gott möchte uns durch seinen Heiligen Geist zu seiner Ehre verwandeln. Es sollte sich etwas bewegen. Wenn du jetzt denkst, naja, eigentlich bin ich jetzt mit meinem aktuellen Zustand ganz zufrieden. Das ist jetzt seit Jahren so. Und ich sehe eigentlich nicht, was ich ändern müsste. Es gefällt mir so, wie es ist. Und es hat sich jahrelang nichts geändert. Und es kann auch so bleiben. Dann ist es heute die Zeit, sich ehrlich die Frage zu stellen. Bin ich ehrlich bekehrt? Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Kann es sein, dass mein Leben sich mehr um meine Arbeit dreht? Um den Garten, um den Fußball, um den Verein, um das Handy, als um Gott? Was ist das Zentrum deines Lebens? Worauf dreht sich dein Leben? Es ist mehr denn je, dass wir auch jetzt zum zweiten Schritt kommen. Ja? Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen. Und umkehren zu dem Herrn. Kehre zu Gott um. Bekenne ihm deine Schuld und setze heute neue Weichen für die Zukunft. Wir lesen im Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dafür müssen wir aber unsere Sünden bekennen. Und das ist der Grund, warum wir im Anschluss auch gemeinsam das Abendmahl feiern werden. Römer 5, 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir stehen in dieser Gnade und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Jesus Christus hat uns gerecht gemacht. Durch sein Tod am Kreuz dürfen wir als Gerechte vor Gott stehen. Und wir haben auch Frieden mit Gott und Zugang zu dieser Gnade. Und weiter steht Vers 20, 21, 22, Römer 5. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier geht es darum, dass die Gnade überreich geworden ist und die Gnade herrscht in mir durch Gerechtigkeit mit dem Ziel zu ewigem Leben. Das ewige Leben mit Gott in der Herrlichkeit, mit dem Vater. Und ich möchte euch nochmal Klagelieder 3, 22, 24 lesen. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Das ist ein Entschluss. Ich will auf ihn hoffen. Ihr habt euch da viel vor. Viele Fragen bekommen. Und ich wünsche euch, dass es euch zum Segen wird. Es ist nicht immer so einfach, so aktuell, dass man sich einfach Zeit nimmt, um zur Ruhe zu kommen und darüber nachzudenken. Wie sieht eigentlich meine Beziehung zu Gott aus? Aber ich denke, es lohnt sich. Ich möchte euch dazu ermutigen heute Morgen. Wie war schon der Lernvers? Wo stand das? In welchem Buch? Klagelieder. Kapitel 3, Vers 40. Das erste Wort, prüfen. Und dann, wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. So, hier habe ich die Antwort nochmal. Ich möchte, passend zum Abendmahl, noch eine kleine Überleitung machen. Und zwar, es gibt eine Bibelstelle, wo es auch um das Prüfen geht, im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Und da möchte ich euch nur den Vers 28 aus 1. Korinther 11 lesen, wo es steht, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke er von dem Kelch. Amen.